Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial. Markus Somm und Camilote mit dem David Garcia Núñez. David Garcia ist Gemeinderat von der Alternativen Liste in Zürich und er ist Psychiater an der Uni Basel. Wir reden miteinander, weil er meiner Meinung nach richtig guten Humor bewiesen hat, weil wir dann ja ab und zu, wir sind ja ein bisschen giftig, und dann ab und zu gewisse Leute, die uns nicht passen oder wo wir finden, die haben jetzt einen Blödsinn erzählt, tun wir zum Löli nominieren, und er hat absolut souverän und meiner Meinung nach wirklich mit gutem Humor reagiert. Deshalb machen wir auch diese Sendung mit grossem Vergnügen. Ich habe das immer sehr gern, wenn man eben mit Leuten, die anderer Ansicht sind, auch streiten kann. In dem Sinne herzlich willkommen, David Garcia.
Vielen Dank für die Einladung und für den Preis.
Ja. Camilote, du tust mal uns erzählen, warum eben die Nomination überhaupt stattgefunden hat und wo ist es gegangen?
Es sind doch ein paar zur Auswahl gestanden eben für den Löli des Jahres. Und wir haben natürlich von der Leserschaft wissen, wer soll denn den Preis bekommen. Und wir können sagen, es war klar gewesen, der mit 45% der Herr Garcia gewonnen. Der Titel damals war Geschlechts umwandern. Wir werden dann gerade über das Thema reden. Zur Auswahl sind aber auch grosse Namen gestanden. Das dürfen wir schon auch sagen, wie Beat Jans als Unschuldslamm, der nicht wollte wissen, dass man da ja bei der Nennung von Verdächtigen sagt, welche Hautfarbe sie haben. Alle in 3D, die meint, Atomenergie sei fossile Energie. Der Oliver Washington, der versucht, eine Maturarbeit zu zensurieren. Und Katharina Prelitsch-Huber, die ja, ein bisschen die Apokalypse im Thema Klima vorberufen hat, das ist zur Auswahl gestanden. Und darum umso lässiger, wir haben einen Sieger und dass wir miteinander reden können. Und wirklich, es war sehr viel Humor da gewesen. Also ich habe die Unterhaltung von Ihnen auf X verfolgt. Man hat auch gewünscht, dass ich den Preis übergibt. Es gibt keinen Preisverleih. Aber darum mache ich gerne den Podcast und löse natürlich das Versprechen ein.
Gut, und jetzt sind Sie dran, Herr Garcia, jetzt können Sie uns mal zusammenschiessen. Was bringen wir für Blödsinn?
Ihre Rolle, wie sie ihr Medium eigentlich positioniert haben, das also zu machen. Und man kann das gut finden, man kann das schlecht finden. Niemand ist gezwungen, dem sozusagen zu folgen. Sie haben einen gewissen Range und einen gewissen Radius und Einfluss. Und also bei dem Löli des Jahres, also dem geht ja zuvor Löli des Tages, also da bin ich ja sozusagen wie Durchgast bei Ihnen gewesen. Und ich habe einmal mit Ihrem Redaktor nach dem zweiten Mal, wo wir dann Kontakt gehabt haben, dann ich einfach ihm gesagt habe, also ich erwarte irgendeines Tages auch als Woke des Jahres oder des Jahrzehnts irgendwie ernannt zu werden und jetzt sind wir da. Und ich bin sehr stolz, weil, also ich meine, wann kann man schon mal einen Bundesrat bei einer Volkswahl schlagen? Und also das habe ich jetzt auf dem CV und als Politiker habe ich es doch zusammen fertiggebracht, meine Gegnerinnen und meine Followerinnen zu einem Ziel zu verbinden, nämlich, dass ich jetzt da bin.
Also gut, das ist ja auch meine Erfahrung. Ich finde immer viel Feind, viel Ehre. Also es ist ein grosses Kompliment von uns, unfreiwillig natürlich, an Sie, dass wir überhaupt eben Sie als Löli des Jahres, wir können auch noch Jahrzehnte, können wir dann auch noch bringen, bezeichnet haben. Aber wenn wir jetzt auf die Themen gehen, Woke, Sie haben es selber erwähnt, würden Sie selber sich als Woke bezeichnen und was würde das heissen, falls ja?
Also man müsste zuerst einmal definieren, was Woke heisst. Es ist zwischenzeitlich ein Kampfbegriff, aber wissen Sie, ich habe doch ein gewisses Alter und ich bin früher links und nett gewesen. Hat man mich auch schon so bezeichnet. Und also wenn man mich jetzt als Woke bezeichnet, dann verstehe ich was, glaube ich, einigermaßen, was die anderen so finden tun. Aber ich bin diesbezüglich wie teflonniert. Also es kümmert mich nicht. Also ich werde im Alltag, insbesondere auch auf Twitter bzw. auf X, mit ganz anderen Komplimenten sozusagen beglückt. Und in dem Sinn, ist das nicht etwas, was mich jetzt wahnsinnig würde bewegen?
Jetzt haben Sie sich ja sehr exponiert, auch für Transpersonen. muss aufpassen, dass ich es richtig sage. Die Sprachregelungen finde ich alle recht komplex. Ich tue mich korrigieren, wenn es nicht gut ist. Aber das ist sicher eines der wichtigen politischen Anliegen von Ihnen. Woher kommt das? Ist das, wie Sie Psychiater sind? Wie ist das entstanden?
Also mein Engagement in diesem Bereich entsteht aus meinem medizinischen Alltag. Ich habe ja mit Menschen zu tun und ich habe gesehen, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Und ich habe das versucht, im Rahmen von meiner bescheidenen Möglichkeiten im therapeutischen Raum zu beheben. Also als Psychiater können sie einige Sachen bewirken, so im intrapsychischen. Und sie können Menschen auch manchmal zu Verhaltensänderungen sozusagen anstoßen. Aber es gibt einfach strukturelle Probleme, die sie können nicht aus dem therapeutischen Raum verändern können. Mhm. Also das ist einfach nicht in der Kompetenz der Medizin. Und das war dann der Schritt, wo ich dann, also nicht nur der einzige, aber einer von denen, den ich gefunden habe, also wenn ich den Job wirklich ernst nehme und wenn ich wirklich das glaube, was ich da mit sage, dass Geschlecht ein komplexes Gebilde ist, das auch strukturell mitbestimmt wird, dann muss ich auch bei dem mitmachen. Und dementsprechend bin ich an dem Ort gelandet, wo das stattfindet, und das ist in der Politik.
Gami?
Jetzt gerade in der Politik ist Gender-Thematik ja sehr umstritten. Also man sieht auch, wenn man sich Zeitungen anschaut, dass das Themen sind, wo die Leute bewegen, wo die Leute darüber diskutieren wollen. Und vielleicht einfach mal so am Anfang, wie stark prägt das Ihre Politik, dass Sie auch da Vorstöße machen? Und was sind zum Beispiel Vorstöße, die Sie sagen, braucht es unbedingt in dieser Thematik, wo sich etwas muss in der Schweiz ändern?
Also, es gibt wie zwei Arten, wie man das kann, oder wie ich das angegangen bin. Oder? Also einer von meinen ersten Vorstöße war, dass die Stadt Zürich einen Aktionsplan mit der Trans-Community entwerfen. Und zwar, weil ich einfach das Gefühl hatte, es ist am besten, wenn die Verwaltung sich mit der Community zusammenhockt und schaut, wo drückt der Schuh und wo kann man eigentlich das Ganze niederschwellig und unproblematisch lösen, anstatt dass ich jetzt Woche für Woche sage, Trans im Schulbereich und Trans im Sport und Trans in der ÖV und so weiter und so fort. Ich bin jemand, wo das in dem Moment sehr strukturell angegangen ist und gefunden hatte, es gibt Hürden. Und es gibt Themen, wo niemand etwas Böses will, sondern es sind einfach Traditionen, die da sind und wo man, wenn man die einfach hinterfragt und zum Teil sogar eine Ersparnis bringt, alle glücklicher sind. Also klassisch ist einfach, sie sind in einem öffentlichen Gebäude und es gibt einfach 3 Toiletten und also wieso nicht einfach die Toilette mit Toiletten beschreiben, sondern irgendwie mit Männli, Weibli und irgendwie die behinderte Toilette. Also wenn es 3 Einzelkabinen sind, also es kommt letztendlich nicht darauf an, was auf dieser Tür steht, sondern es ist eine Zugänglichkeit, wo sozusagen vergrößert wird und wo niemandem wehtut. Und dann, wenn es um konkrete Vorschläge geht, also dort werden Sie sehen, dort bin ich nie im Vordergrund. Weil ich weiss, wer ich bin. Ich habe ja ein Doppelleben hier in Basel und in Zürich. Und dort überlasse ich gerne sozusagen die Führung anderen und tue das natürlich unterstützen und mache mit. Aber also ich tue dann im Gemeinderat zu diesen Themen nur dann reden, wenn man mich triggert. Also wenn die Leute einfach sehr, sehr transphobe Positionen verteidigen können, oder? Und dazu gibt es dann einfach die Momente, die von nationaler Bedeutung, also wie wenn die Regierungsrätin im Kanton Zürich dasteht und ein Verbot von Behandlungen tut, dann sozusagen als Desiderat da platzieren. Und da muss ich mich natürlich als Experte dann bewegen.
Was ist für Sie eine typische transphobe Haltung?
Das ist, wenn man einfach nicht anerkennen tut, dass Trans ein Teil vom menschlichen Daseins ist. Wenn man sagt, Transmenschen, die sind doch alle durchgeknallt, die haben alle eine psychiatrische Störung.
Gibt es da viele Leute, die das meinen? Das dünkt mich jetzt
also im Rat. Im Rat müssen Sie sich einfach nur umhören und ich sage jetzt nicht, welche Fraktion das ich ganz genau meine.
Sind Sie da fair? Weil mich dunkt, also ich kenne mich zu wenig aus in dieser Politik, aber ist es nicht? Ich sage jetzt, was mich stört, oder? Mich stört, dass ich finde, das ist eine sehr kleine Minderheit und ich frage mich ein bisschen, wie ist die Verhältnismäßigkeit? Ich habe gar nichts gegen Trans Menschen, das ist mir eigentlich vollkommen egal, wie sie sich selber definieren, wie sie selber ihr Leben leben wollen. Ich habe ein Problem, wenn es um Kinder geht. Dort finde ich, muss man vorsichtiger sein. Und, aber sonst habe ich einfach das Gefühl, es ist ein bisschen unverhältnismäßig, wenn wir in allen öffentlichen Gebäuden neue Toiletten bauen. Das ist ein bisschen der Punkt.
Also, wissen Sie, die Diskussion über Minderheiten und Mehrheiten kennen wir in der Schweiz genug. Es ist so, wenn Sie sagen, ja, die Rätoromane stören mich nicht. Solange ich einfach ihnen nicht muss, einen Fernseher zahlen muss. Und solange ich irgendwie nicht Schule muss für die zahlen. Und solange ich dieses und jenes nicht muss machen. Also dann stören ihnen die Rätoromane an und für sich dann eben doch.
Ich verlange zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, die Rätoromane können nicht verlangen, dass im Hauptbahnhof Zürich alles romanisch angeschrieben ist.
Haben wir auch im Rat besprochen, weil die grösste rätoromanische Gemeinde in der Schweiz, die rätoromanisch hat, ist Zürich.
Ja, du solltest nicht, aber wenn sie romanisch reden, dürfen sie halt nicht auf Zürich kommen. Also, irgendwo finde ich, geht es noch.
Aber wissen Sie, also als freiheitsliebender Mensch finde ich, alle Menschen sollen sich dort bewegen, wo sie wollen.
Ja, aber ich muss nicht zahlen. Sie dürfen machen, was sie wollen, aber ich will das nicht zahlen.
Ja, also die Position können Sie dann haben, aber dann müssen Sie sagen als Mehrheit, ich will das nicht und dann stört mich die Minderheit dann doch. Also so ehrlich müssen wir dann sein. Das ist so, wie wenn man sagt, ich habe nichts gegen Schwule, aber mein Sohn darf nicht.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Aber also, ich habe nicht gegen Schwule Lesben oder die sollen das einfach irgendwie in der verborgenen Tür machen und ich dürfte...
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe... Geschlechtliche Identität ist mir vollkommen egal. Und sie sollen, alle die Leute, sollen sich selber definieren, was für ein Geschlecht das sie haben und sollen so leben, wie sie wollen. Aber ich würde es nicht zahlen. Weil ich ja auch nicht verlange von ihnen, dass sie meinen Lebensstil zahlen.
Doch, ich zahle viele Sachen, die ich nicht möchte. Ich zahle zum Beispiel eine Armee, ich zahle irgendeine Unterstützung für
die Bundeswehr. Dann haben wir halt abgestimmt.
Ich zahle auch Sachen, die politisch ausgehandelt werden und dementsprechend in einem Staat auch demokratisch von allen getragen werden. Also ich würde das nicht so, sozusagen privatisieren, was möchte ich zahlen und was möchte ich nicht zahlen in einem Staat.
Moment, politische Abstimmungen. Und ich meine, wenn es eine Abstimmung gibt, sollen die Rätoromane im Hauptbahnhof Zürich alles auch auf Romanisch lesen, dann würde eine Mehrheit sagen Nein.
Also, aber genau der Punkt, es hat in Zürich dank der SVP eine Abstimmung gegeben, den Genderstern. Und das hat die SVP dann verloren. Und das Thema hört dann nicht auf.
Ja, ich finde,
es ist die einzige Abstimmung im deutschsprachigen Raum, die stattgefunden hat über einen Sachverhalt, wo man könnte sagen, das hat ja nicht nur mit links und rechts, sondern es hat mit Sprachbewandtheit und irgendwie, wie fühle ich mich da irgendwie gestört und so. Und diese Abstimmung hat man gewonnen. Also man hat jetzt den Genderstern, aber die Diskussionen gehen dann weiter. Und ich habe nicht dagegen, dass die Diskussionen dann weitergehen. Und die SVP kann eine zweite und eine dritte und eine vierte Abstimmung darüber machen. Aber der Punkt ist einfach, wenn man über Transmenschen redet, und da tue ich sie wirklich dazu einladen, einfach also das hört einfach leider niemand, was da in dem Gemeinderat Zürich tatsächlich stattfindet. Aber da findet also deftige Transphobie-Geschichte statt. Also da werden zum Teil, also nicht nur bei Transphobie. Also, wir haben jetzt vor zwei Wochen über Drogenabhängige geredet. Da hat es Parteien gegeben, die haben Internierungslager verlangt. Aber wenn Sie mich fragen, was stört mich, dann finde ich das ist einfach die Grenze, wo mich stört, wenn man sagt, Transmenschen, die haben eine psychiatrische Störung und ich muss sagen, das stimmt einfach nicht. Es gibt keine Evidenz dazu.
Ich bin Psychiater,
ich bin in dem verankert, ich forsche und lehre seit 20 Jahren und da gibt es einfach nichts, was dafür spricht. Und Sie können ihre Meinung haben, wo sie wollen. Sie können auch sagen, dass die Erde eine Scheibe ist. Können Sie einfach behaupten, das ist mir einfach wirklich völlig egal. Aber es hat einfach nichts mit der Realität zu tun.
Mich würde wundern, ich meine, Sie sind da beruflich eben sehr natürlich in dem Thema drin, aber vielleicht ein weiterer Blick. Wie können Sie sich erklären, dass die Thematik in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren so polarisiert hat?
Also, das hat mit zwei Punkten zu tun. Das eine ist, wenn Sie sagen, mit dem Wesen vom Geschlecht. Also, wenn wir darüber reden und sagen, das Geschlecht von der anderen ist mir egal, dann stimmt das nur zum Teil. Weil wir sind das Geschlecht, und wir sind, weil die anderen uns das widerspiegeln. Geschlecht ist ein komplexes sozusagen Erleben wo sich intrapsychisch, interaktionell, aber auch gesellschaftlich und strukturell ergibt. Und das heisst, ich bin erst ein Mann, wenn die anderen mir das auch so widerspiegeln. Ganz heilig. Und das heisst, wenn eine Transperson da ist, dann ist nicht nur das, was der Herr Sohn vorhin angesprochen hat, dass die gesehen werden und dass die dafür kämpfen, für Toiletten und Gendersterne und was auch immer, sondern der Punkt ist, wir werden dann an einer Oberfläche, wenn sie das so wollen, reflektiert, die für uns fremd ist und sehr verwirrt. Und das ist das, was viele Leute dann merken. Und sie emotionalisiert. Das ist das eine. Und das zweite ist, Geschlecht ist wahrscheinlich eine von der letzten Ordnungen, gesellschaftlichen Ordnungen, die eigentlich noch Bestand haben. Wir leben in einer Welt, wo politisch einfach völlig durcheinander ist. Ökologisch stehen wir vor riesige Fragestellungen. Wirtschaftlich müssen wir gar nicht anfangen. Und ich verstehe dann Leute, also wirklich, ich kann das nachvollziehen, kognitiv kann ich das nachvollziehen, von Leuten, die sagen, hey, wir haben jetzt da irgendwie ein Zollproblem, wir stehen vielleicht vor einem dritten Weltkrieg, vor einem ökologischen Kollaps. Und jetzt kommst du jetzt noch du und sagst mir, ich muss mir überlegen, was ich für ein Geschlecht habe.
Das ist mir gleich, aber für mich ist das keine politische Frage. Und ich finde, wie sich...
Aber das ist die Antwort auf die Frage von der Frau Lotte, oder? Also wieso, dass ich
glaube, dass
das emotionalisiert?
Ich glaube, der Grund, dass das so polarisiert ist, ist meiner Meinung nach, dass eigentlich wir uns sehr einig sind, dass wir Minderheiten gut behandeln, kein Problem, aber es ist wie ein Schritt mehr. Wie ein Schritt mehr. Sie verlangen zum Beispiel, der Genderstern ist ja auch so etwas, sie verlangen von uns als Mehrheit ein enormes Entgegenkommen, teilweise auch finanzieller Art. Und das finde ich geht zu weit. Deshalb polarisiert es auch. Es ist wie wenn die Juden in der Schweiz würden behaupten oder sagen, wir wollen einfach überall auch noch Hebräisch können lesen. Das würden die Leute sagen, nein, Gottverdeckel, die meisten Leute wissen nicht, was Hebräisch ist. Wir haben nichts gegen Hebräisch, aber wir wollen es nicht überall lesen. Und ich glaube, was mich am meisten stört, ist wirklich die Radikalisierung von einer kleinen Minderheitsproblematik, wo ich finde, die sollen so leben, wie sie wollen. Das ist mir völlig egal. Aber ich bin total dagegen, dass die Mehrheitsgesellschaft sich so massiv anpassen muss an die Wünsche von einer Minderheit. Das ist da. Und deshalb glaube ich auch polarisiert. Ob jetzt die Geschlechterwarnung so ist, wie sie findet, oder? Dass das irgendwo etwas ist, wo man kann, ja, fast konstruieren oder fluid ist, das ist sehr umstritten. Es gibt Leute, die sagen, ja, es gibt vielleicht auch noch biologische Fakten, die eine gewisse Rolle spielen.
Die gibt es sicher, Herr Somm. Aber also, wenn Sie jetzt so Beispiel bringen, oder? Also, da geht es nicht um irgendwie, dass die überall wollen lesen. Irgendwie das Beispiel mit dem Hebräischen greift nicht, sondern es geht darum, dass orthodoxe Juden sagen, zum Beispiel, ich möchte so mich anlegen, wie ich will. Ohne dass ich deswegen
stigmatisiert
werde. Ja, das dürfen sie. Was ist das Analoge zum Genderstern, dass die Leute sagen, wenn der Staat mit mir redet, dann soll der Staat mich auch adressieren.
Ja, aber
es sind genau die Leute, die gegen die Genderstern sind, die gegen einen generischen Femininum wären. Herr Somm, Sie wären der Erste. Also, wissen Sie, ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, in einem feministischen Haushalt. Und die Diskussionen mit dem grossen I haben wir einfach dort noch
nöcher gehabt.
Und das sind genau die gleichen Argumente von irgendwelchen Männern, die gefunden haben, das geht zu weit, ich bin ein total Feminist und für die Gleichstellung der Geschlechter. Aber das generische Maskulinum, das bleibt.
Punkt. Meine Erfahrung ist immer, dass die Männer, die die grössten Machos waren, die haben immer das grosse I benutzt. Das ist immer die Frömmler unter den Feministen, die sind immer die Schlimmsten gewesen. Aber noch etwas anderes. Gassier, wenn Sie das Beispiel bringen von den orthodoxen Juden, die Juden verlangen ja nicht von der Stadtverwaltung, dass sie selber sich immer wie orthodoxe Juden kleiden, wenn ein orthodoxer Jude ins Beamtenamt
kommt. Niemand verlangt, dass die
Abgeordneten das machen. Ja, geht natürlich in die Richtung, oder? Dass man sagt,
Nein, Sie müssen fair bleiben. Also, niemand verlangt, dass irgendjemand trans sein soll. Das ist nicht wahr.
Nein, aber
verlangen, dass wenn der Staat mit ihnen redet, dass sie richtig adressiert werden. Und wir haben zum Beispiel im Gemeinderat auch unsere Traditionen gewechselt im Rahmen von der Budgetdebatte, damit Mitglieder von der orthodoxen Gemeinschaft können mitbestimmen. Und das ist auch
ein Unverhältnis
für 123 Leute, damit zwei können mitmachen, aber das haben wir gern gemacht, weil wir wollen inkludieren. Also wir sind da nicht in einem privaten Verein. Das können Sie gerne alles im privaten Rahmen machen. Aber wenn der Staat Ihre Bürgerinnen adressiert, dann ist der Staat in der Pflicht, alle genau gleich gut zu adressieren und nicht zu sagen, die sind mehr drin oder weniger drin. Oder
ja,
mit dem Hochbudget und bei den Ausländerinnen. Also das ist wirklich... Schweizerdeutsch, also tun wir jetzt nicht mehr
retoromanisch reden. Aber bei den Ausländern bin ich auch nicht der Meinung, dass man in allen 85 Sprachen, die wir in der Stadt Zürich haben, einen Brief schreibt. Das finde ich gar nicht. Das ist unverhältnismäßig. Das finde ich eine Zumutung gegenüber
der Mehrheit. Das ist je nachdem, welche Zeit sie erreichen.
Es kostet wahnsinnig viel und zweitens ist auch integrationsmässig ein totaler Unsinn.
Aber
gehen wir noch auf ein anderes Thema. Sie haben das sicher heute gesehen in der Zürich-Zeitung, dass eigentlich das ganze Trans soll vorbei sein. Was ist Ihr Eindruck? Ich glaube auch, es war eine Modeerscheinung, eine linksradikale Modeerscheinung, die Gott sei Dank jetzt weggeht.
Herr Sohn, ich weiß nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen.
Vielleicht kann ich da schnell den Kontext geben, oder damit auch die zuhören, zuschauen, da auf dem Stand sind. Und sie so, in dem Artikel wird zum Beispiel Gendersprechstunde von der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie von der Uni Zürich angesprochen. Dort sagen die Zahlen der Anmeldungen wegen Geschlechtsinkongruenz seit 2016 kontinuierlich gestiegen, 21. Höhepunkt. Und dann ist die Zahl bis 2024 hat die sich wieder halbiert, also sogar mehr als die Hälfte. Und dann halt auch Zahlen, wenn ich mich nicht täusche, aus den USA, wo man halt sieht, dass sich Jugendliche weniger mit Trans selber identifizieren. Und das ist so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ist es nur ein Trend gewesen, wenn man jetzt sieht, dass die Zahlen sich eben gerade zum Beispiel in dieser Sprechstunde halbiert haben?
Also, wissen Sie, es ist ja immer ein Unterschied, und das habe ich jahrelang aufgeklärt dafür betrieben, wer tut sich anmelden und wer ist tatsächlich trans. Also, das ist etwas, was die Gegenseite nie hat verstehen. Also, es ist ein Unterschied, ob Sie mit einer Frage zum Arzt gehen und die Frage dort erklärt wird und wer dann tatsächlich die sogenannte Diagnose oder tatsächlich eine medizinische Transition anfängt. Und der Befund, den wir bis jetzt haben, also es ist, wir werden es jetzt dann sehen, ich bin ja mehr im Erwachsenenbereich tätig als bei den Jugendlichen, also wir haben immer noch die 0,5% der Bevölkerung und in den Zeiten, wo alle gefunden haben, jetzt werden alle trans und retten unsere Gesellschaft, weil irgendwie die Geschlechterordnung ist unter Beschuss, habe ich irgendwie noch keinen Schmunzeln, weil es ist einfach bei 0,5% geblieben und das ist jetzt immer noch. Der Punkt ist einfach, ich komme aus einer Welt raus, wo die Medizin behauptet hat, Trans ist einfach in einem Verhältnis 1 zu 1,5 Million. Das ist Universität Zürich 1998 die Lehrmeinung gewesen. Und 1 zu 1,5 Million heisst, für eine 9 Millionen Schweiz wären das 18 Trans-Leute. Und das ist einfach nicht real. Das ist schon damals nicht real gewesen. Es hat ganz gross, also ganz komplexe Gründe, warum dass man diese Meinung damals vertreten hat. Aber wir sind nach wie vor bei diesen 0,5% von der Bevölkerung, die eine medizinische Transition möchte durchmachen. Also mit Hormonen und allenfalls mit Operationen. Alle anderen, die dazu kommen, also wenn wir jetzt alle drei auf die Straße gehen und fragen die Leute, sind sie zufrieden mit ihrem Geschlecht, dann sagen etwa 5% von den Erwachsenen und 10% von den Jugendlichen nein.
Aber das ist ja gut, wenn die Zahl...
Und das kann sich natürlich ändern, oder?
Also,
im Rahmen von einer gesellschaftlichen Diskussion, die offener ist, kann man irgendwie das eher dazu stehen oder eben dann
machen. Aber dann ist ja gut. Wenn die Zahl einfach schön stabil ist, dann haben wir da einfach eben einen festen Prozentsatz von Leuten, die sich für trans halten. Oder
ja, ich will einfach die Korrektur von all den Zeitungen, wo die Panik gestartet haben, einfach irgendwann mal auch lesen.
Ich musste
da Artikel von mir über mich ergolo und die Interviews geht zum Beispiel bei der Einführung von der Selbst-ID für Transmenschen. Die können das ab seit dem 2022 selber bestimmen. Da hat es Journalistinnen, prämierte Journalistinnen in dem Land gegeben, die behauptet haben, die Welt wird untergehen und alle jungen Männer werden sich als Frauen jetzt identifizieren, damit sie nicht in die RS müssen. Und alle Herren mit 63 werden sie das machen, damit sie können früher in die AHV gehen. Und wir sind jetzt 2026 und das ist nicht passiert.
Das ist ja gut.
Es ist ja gut, aber von diesen Journalistinnen möchte ich jetzt gerne die Entschuldigung.
Ja, sie haben
und es ist auch nicht mehr vergewaltigt worden in dem Land, weil sich irgendwelche Transfrauen irgendwie in öffentliche Toiletten bewegen. All diese Sachen passieren eben dann nicht. Es wird sehr viel emotionalisiert, es wird sehr viel behauptet und wenn das dann nicht stattfindet, kommt statt niemand da, um zu sagen, hey Leute, ich habe mich getauscht. Und das würde ich mir wünschen. all die Leute, die all die Artikel geschrieben haben, dass sie sagen, ich habe mich damals zu viel Sorgen gemacht um etwas, was nicht stattgefunden hat. Das wäre für unsere Gesellschaft sehr heilsam.
Aber die Transbewegung hat sicher auch Fehler gemacht, hat auch ein bisschen übertrieben, ja, hat unglaubliche Forderungen gestellt.
Also mir nicht, aber...
Ja,
also
ich weiss nicht, weil ich denke, sie haben ja dazu beigetragen. Ich meine, es ist ja ein Thema, das polarisiert und für das braucht es ja immer zwei. Oder? Das ist ja klar. Oder? Das kommt ja nicht
Nein, Herr Somm, also Entschuldigung, also ich polarisiere nicht derart, dass ich irgendwie Todesdrohungen über mich muss ergehen.
Ja,
also auf keinen Fall. Und ich polarisiere nicht derart, dass ich also sowohl die Uni als auch mein Arbeitgeber zum Teil im Wochentakt irgendwie meine Kündigung lesen müssen. Also so polarisiere ich nicht. Also und das ist nicht irgendwie meine Schuld, sondern es sind Leute, die emotionalisiert sind und sich einfach nicht mehr spüren.
Ja, aber viel Feind, viel Ehr. Das ist ja jetzt einfach so.
Das können Sie sagen. Also ich bin derjenige,
der... Ich erfahre das auch und ich muss jetzt
auch nicht auch. Also apropos Kosten, oder? Also was das amigs dann kostet, den Garcia zu schützen, über das reden wir dann auch vielleicht irgendeinmal, oder?
Da sind Sie, aber da haben Sie ja den Staat, der Ihnen hilft. Das ist nicht so schlecht.
Für Minderheiten ist eben der Staat gut.
Ja, wenn für Minderheit Garcia. Hey, Gami, was hast du
gemacht? Ich bin eine Minderheit in dem Sinn, es gibt nicht so viele Leute, die Transmenschen behandeln. Leider Gottes. Das hätte ich gern, dass viel mehr Kolleginnen und Kollegen das würden machen, dann wäre ich da nicht so exponiert.
Meine Frage wäre: Man muss ja schon zugeben, dass, jetzt abgesehen von der Rolle der Medien, aber dass eine gewisse Sorgen ja da sind in der Bevölkerung, wenn es um diese Thematik geht. Ja. Und man muss die Leute ja irgendwie abholen, um das auch entpolarisieren, das ist klar. Und darum meine Frage an Sie, wie kann das aus Ihrer Sicht passieren? Wie kann man das entpolarisieren? Wie kann man den Leuten die Sorgen, die sie haben, adressieren, ohne dass es eben ausartet in einer Debatte? Wie sehen Sie das?
Also, ich glaube, der Hauptfokus ist, wenn Sie Kontakt mit Ihrer Community haben, das entpolarisiert sofort. Also, diese polare Diskussionen haben wir da im Gespräch nie. Aber Dagmar Pauli hat es gehört. Die Sorgen von den Eltern müssen selbstverständlich angenommen werden und wahrgenommen werden. Und es geht darum, dass, also, ich wünsche niemandem eine Retransition. Oder eine Re-Re-Transition, wie ich schon gesehen habe. Das wünsche ich niemandem. Mhm. Und wir machen alles Mögliche, damit das nicht passiert und damit die Leute eine gute Entscheidung für sich selber treffen. Aber ich gehe davon aus, dass die Menschen urteilsfähig sind, wie wir alle. Und ich gehe nicht davon aus, die sind einfach durchgeknallt und es ist meine Aufgabe, sie jetzt irgendwie wieder richtig zu spüren. Das ist der Punkt. Und in dem Moment, wenn sie mit Transmenschen zu tun haben, und das sehe ich auch, wenn wir mit Betrieb zu tun haben, wenn der Chef da ist, die Chefin da ist, dass die eine Sorge haben für ihre Arbeitnehmerinnen. Und es geht nicht darum, also jetzt bin ich trans und jetzt wird alles in LGBT-Farbe jetzt in meinem Betrieb irgendwie umgestellt, sondern da geht es um pragmatische Lösungen. Und wenn sie eine kleine Bude haben und eine Transfrau, eine kleine Bude mit 4 Mitarbeitenden, dann ist das für den Betrieb matchentscheidend, wie sie ihre Transition planen. Weil der Betrieb kann sich nicht über Monate hinweg irgendwie leisten, dass irgendjemand wegfällt. Und dann muss man mit der Transperson reden und sagen, hey, du musst das zum Teil in deiner Ferienzeit machen oder du musst dann das machen, wenn irgendwie nicht so viel Arbeitsvolumen da ist oder unter Umständen muss man irgendwie eine andere Lösung finden. Und in diesen Situationen, wenn man wenn die Bevölkerung eins zu eins mit den Transmenschen redet, dann ist die Polarisierung nicht da. Polarisiert wird in dem Moment, wenn es sehr abstrakt wird. Also jetzt wieder Herr Somm und ich, wir reden jetzt da über den Genderstern und wir fühlen beide uns irgendwo an einem Punkt, wo unsere Identität dann berührt und dann geht die Emotionalität dann los.
Ich finde, das Problem ist,
es ist nicht hilfreich.
Ich glaube, das Problem ist, dass etwas sehr, sehr Intimes, etwas Persönliches, etwas sehr Persönliches, etwas Intimes, etwas auf einerseits auch Privats, massiv politisiert worden ist. Und mit dem würde ich nicht sagen, es gibt Themen oder Probleme, die Transpersonen haben, die man muss politisch eben lösen muss. Also da habe ich gar nichts dagegen. Es gibt sicher ein paar Sachen, wo ich absolut einverstanden bin. Aber ich glaube, dass die Linke da ein Thema entdeckt hat und aufgefahren hat, wo ich am Schluss, muss ehrlich sagen, hat den Trans-Leuten gar nicht geholfen. Im Gegenteil. Sie sind eigentlich so zum Posterboy oder zum Postergirl geworden von einer linken Bewegung, die auf der Suche ist nach Themen, weil sie nicht mehr wissen, was sie sonst noch vertreten sollen, weil die Revolution ist weit, weit weg. So, das war jetzt eine volle Packung gewesen.
Herr Sohn, also wissen Sie, ich würde sagen, die Transbevölkerung war nie wichtig gewesen, weder für die Rechte noch für die Linke. Also es gibt keine Partei,
die
sich...
Es ist für die Volk wahnsinnig wichtig. In Amerika ist es wahnsinnig wichtig.
Also es hat nicht die schöne Zeit gegeben. Also, und das gilt auch für die schwule Bewegung. Also es gibt... ich habe Ihnen Sauereien in rechte und in linke Parteien, die diesbezüglich stattgefunden haben. Die Frage ist einfach, ob nicht von politischen Parteien oder von politischen Richtungen, sondern ob, wie man das emotionalisiert hat. Das ist mehr der Punkt. Und die Bevölkerung sagt schlicht und ergreifend, wir wollen adressiert werden, wie alle anderen auch. Wir wollen gesehen werden, wie alle anderen auch. Und sie sagen etwas sehr Richtiges. Schlecht ist etwas sehr Privates. Das stimmt. Aber es ist auch sehr öffentlich, wenn sie irgendwie, ich habe jetzt meine Telefongesellschaft gewechselt. Das Erste, was die mich fragen, ist, ob ich Herr oder Frau bin. Und dann bin ich an dem Schalter und habe gefragt, ja, gibt es denn Frauen- und Männertarif und welche sind billiger, damit ich es am richtigen Ort mache. Also das ist in dem Sinn, Geschlecht ist eben nicht nur eine Privatangelegenheit, sondern es ist eine Struktur, die wir nicht können einfach verneinen können. Ja, und wo ich mir wünsche, dass bei der Telefongesellschaft,
ja, aber es geht
nur aus Gründen von Datenschutzgründen, dass die würden darauf verzichten. Also wieso muss die Telefongesellschaft wissen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, wenn es gar keine Distinktion gibt bei den Tarif, die müssen Namen, Nachnamen, Geburtsdatum und mein nationaler könnte man das ja nicht
erklären. Ja, aber jetzt, das meine ich mit Unverhältnismäßig und Pragmatismus. Es ist einfach eine kleine Minderheit, die das betrifft und es ist ein enormer...
Ich bin nicht trans und ich...
Nein, ich meine nur, es ist ein riesen Aufwand für alle die Gesellschaften oder für alle die Firmen und so weiter. Dort so wahnsinnig umzudenken. Und da meine ich mit Politisierung.
Nein, aber Herr Sohn, es ist doch
niemand, viel... dass die Minderheit nicht kann leben, wie sie will.
Es ist viel,
dass man jetzt beim Brief unbedingt speziell so angeredet werden soll, wie man sich selber würde gerne anreden. Hey, muss ich sagen, mein Gott.
Also das ist, Herr Sohn, es ist für diese Firma viel, viel aufwendiger und kostspieliger, Herr oder Frau zu schreiben, anstatt nichts. Sie sparen die Tinte, sie sparen das Programm, sie sparen die Leute, die das korrigieren wollen, sie sparen Papier.
Noch hat man die schöne Anrede, hallo. Hallo Garcia, wie geht es? Wenn das unseren gesellschaftlichen Fortschritt ausmacht, dann kann ich nicht sagen,
dass sie Schwierigkeiten haben, aber es ist einfach ein Effizient. Und ich bestehe nach wie vor beispielsweise mit meinem Nachnamen, mache ich immer wieder die Erfahrung. Also ich habe das müssen auch zum Beispiel mit der NZZ, wo ich angefangen habe bei der Politik, haben die gefunden, ja, Garcia Núñez, braucht es das wirklich? Haben sie wirklich zwei Namen? Und dann musste ich sagen, ja, schauen Sie, es gibt auch den Herrn Schneider Ammann und es gibt auch die Frau Keller-Sutter. Haben Sie denen auch diese Frage gestellt? Und dann ist einfach Schweigen gekommen und dann ist einfach diese Frage nie mehr gestellt worden.
Ja, aber mein Gott, ist es das?
Ja, aber ich will richtig angesprochen werden, Herr Sohn. Ich will auch richtig angesprochen werden. Nicht mein Gott. Also Sie sind Markus Sohn und Sie sind nicht einfach irgendjemand anders. Und wenn Sie in der Zeitung erscheinen mit irgendeiner Aussage, dann werden Sie richtig bezahlt.
Ja, aber das Problem
ist
ja nicht.
Es ist mühsam.
Dann ist ja sofort korrigiert worden.
Aber es ist mühsamer, dass ein Journalist wirklich die Frechheit hat, so eine Frage zu stellen. Was ist das für eine Frage? Also wenn ich Journalist wäre und Sie machen eine Aussage und ich frage, ja, darf ich Sie nicht irgendwie Heinrich Müller nennen?
Ja, ich muss auch immer sagen, Somm heisst wie Sommer ohne R. Regt mich auf. Ist es halt so, ich habe einen blöden Namen, den ich erklären muss.
Aber Sie dürfen sich aufregen, aber es wäre doch irgendwie ganz etwas anderes, wenn dann der Journalist sagt, nein, ich tue Sie Markus Müller nennen, weil ich das will.
Die Welt ist nicht perfekt, Herr Garcia. Und da
das
sagt
niemand. Das sagt niemand.
Wenn wir Millimeterbereich solche Leiden haben, dann muss ich sagen, hei,
es geht nicht Probleme. Um Millimeterbereich, Herr Sohn. Es gibt Untersuchungen, die darunter ich gemacht habe, die zeigen, dass die Transmenschen, die den ganzen Weg über sich ergonomen haben und die misgendert werden, das grösste Risiko haben, eine Depression zu entwickeln.
Ja, da hätte ich mal
Und das ist nicht eine Wahl, die die haben. Also der Kampf um den Genderstern, wenn sie sagen, warum ist der so emotional, dann ist es für die Trans-Community zum Teil allerart emotional, weil es um ihre mentale Gesundheit geht.
Ja,
und es erinnert mich ein bisschen an den Kampf, den wir haben in den 90er Jahren, Sie mögen sich erinnern, ums Rauchen.
Ja.
Wir haben wahnsinnig in der Medizin gestritten, dass wir rauchfreie Räume haben in der Öffentlichkeit. Mhm. Und man hat uns auch gesagt, die Welt geht unter. Die ganze Gastronomie wird untergehen und Bars und die Leute werden sich nicht mehr treffen und. Was und der Punkt ist einfach, wenn sie rauchen, sie dürfen in den eigenen vier Wänden rauchen. Sie dürfen in ihren eigenen vier Wänden so transphob sein, wie sie wollen. Aber wenn sie mit anderen zu tun haben, dann haben wir als Gesellschaft einfach mit Rücksicht auf andere nicht.
Ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie ein wahnsinniges Bedürfnis hat, transphob zu sein. Das ist jetzt der Punkt.
Und beim kommen Sie zu mir,
warte schnell. Sie haben vorhin gesagt, Gastronomie hat gelitten, das hat gestimmt. Nicht Weltuntergang, hat ja niemand gesagt, da tun Sie übertrieben, aber Gastronomie hat natürlich gelitten.
Jetzt kann man sagen,
wir haben über das abgestimmt, ist okay, wir haben darüber abgestimmt. Ich sage Ihnen auch, wie wir darüber abstimmen, dass wir nicht mehr dürfen Herr und Frau sagen und das aber eine nationale Abstimmung ist und nicht eine Zürich-Abstimmung, wo das rot-grüne Zürich einfach etwas beschließt. Das geht nicht. Aber grundsätzlich, wenn es halt eine Mehrheit gibt, die das so sieht, ist es so. Aber noch eines. Der Punkt ist, es gibt so viele Sachen, die nicht gut sind auf dieser Welt. Und es ist eine Frage von der Unverhältnismäßigkeit. Ja. Was gehen wir an, was nicht. Und dass Transpersonen einen schweren Weg gehen und dass sie psychisch sicher unglaublich herausgefordert sind und das tut mir auch leid, das ist offensichtlich. Weil das ist nicht so etwas Einfaches, wenn man das Gefühl hat, man sei im falschen Körper. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber da kann der Staat, und Politik nicht so wahnsinnig
also, finden. Also, schauen Sie, jetzt nochmal wegen dem Rauchen, genau das Gleiche, was die Leute behauptet haben, haben sie es danach nicht entschuldigt. Die Gastronomie boomt in Zürich. Auch rauchfrei. Die Gastronomie boomt in Zürich, rauchfrei.
Ja, können Sie mit jedem Wirt reden. Rauchen ist für
es entsteht jeden Tag Restaurants und es geht jeden Tag Restaurants zu. Dem sagen wir Wirtschaft, Marktwirtschaft. Sonst muss ich Ihnen nicht
erklären. Wir haben
jetzt irgendwie auch noch staatliche Subventionen für irgendwelche Wirte, damit sie nicht untergehen. Also dann können wir dann darüber reden. Aber also dem sagen wir jetzt Marktwirtschaft. Die sind nicht untergegangen und es gibt nach wie vor sehr erfolgreiche Wirte.
Also, erstens, Gastronomie hat eindeutig gelitten, das ist empirisch, können wir
nachschauen. Ja, das ist natürlich, aber wie sind die Medizin leidet auch? Medizin leidet auch, Journalismus leidet auch.
Hallo. Wenn Sie verbieten, rauchen in einem Raum, dann ist das eine Intervention und mit Marktwirtschaft hat das nichts zu tun. Aber, Herr Gassier, wir müssen jetzt langsam aufhören. Wir werden uns sicher noch einig heute, wenn wir noch 5 Stunden miteinander reden. Nein, aber das war auch nicht der Punkt gewesen. Aber ich glaube, wir haben mal so ein bisschen Einblick gegeben, wie man es unterschiedlich könnte sehen. Ich hoffe, Sie haben das mehr oder weniger fair gefunden von uns oder auch interessant. Danke vielmals, dass Sie dabei gewesen sind. Das war Bern einfach speziell gewesen mit dem David Garcia Núñez, Gemeinderat von der AL im Gemeinderat von Zürich und Psychiater in Basel. Danke vielmals, Herr Garcia, dass Sie da gewesen sind.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch